Fachfragen. Ein Podcast des Verlags Dr. Otto Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, zu den Fachfragen, dem Podcast zu Brennpunktthemen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Philipp Ansbach und heute geht es um Umsatzsteuer in SAP. Ein Einblick in die Praxis. Kennen Sie auch diese Newsletter-Flut im E-Mail-Postfach? Hier Safety, da der QR-Code auf Rechnungen, dort das Verifactu-Update, die 3-4-5-Corner-Models, Erstellung von Peoples IDs, ein völliger E-Reporting und E-Invoicing-Overload. Da kann man sich als Umsatzsteuerexperte auch die Frage stellen, macht man noch Steuern oder schon IT? Wir möchten heute einmal den Blick auf das richten, was eigentlich weiterhin im Zentrum der Umsatzsteuer stehen sollte. Die korrekte Fakturierung von Umsatzsteuer an den Kunden. Warum ist es so wichtig, dies zu betonen? Weil alle Initiativen, die unter WIDA zusammengefasst werden können, ein wenig davon ablenken, dass die Überprüfung der korrekten Fakturierung von Umsatzsteuer Ziel aller E-Reporting- und E-Invoicing-Initiativen ist und man sich schon fragen muss, auf was da zugesteuert wird. Oder kurz, wie es unsere Gäste formulieren würden, droht der Mindfuck durch WIDA. Ich freue mich, dass ich hierzu mit Jörn Riestenpatt und Benjamin Oesterling sprechen kann. Jörn Riestenpatt ist Senior VAT Manager bei der Covestro AG und seit mehr als 15 Jahren im Umsatzsteuerbereich in unterschiedlichen Branchen tätig. Sein aktueller Fokus liegt auf Umsatzsteuerprozesse in SAP. Benjamin Oesterling ist Partner im Bereich der Umsatzsteuer bei Grant Thornton am Standort in Frankfurt und verantwortlich für die Umsetzung steuerlicher Regelkonzepte in ERP-Systemen, unter anderem auch SAP. Herzlich willkommen bei den Fachfragen, lieber Jörn.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Und lieber Benjamin.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Kommen wir gleich schon zu meiner ersten Frage. Was bringt die Zukunft bezüglich WIDA?
Ja, die Frage nehme ich gerne mal auf, weil zunächst denkt man, wenn man über WIDA spricht und über die ganzen Maßnahmen, die bei WIDA abgedeckt sind, dass es um Anforderungen geht. Und das ist auch nicht falsch. Wir haben jede Menge neue Anforderungen, die umzusetzen sein werden. Mit welchen Parametern, das muss ich alles noch ein bisschen finden. Aber ein Punkt ist, glaube ich, ganz wichtig. WIDA sind nicht nur Anforderungen, sondern da stecken auch Chancen drin. Und das ist so ein Punkt, den wir, glaube ich, heute auch ein bisschen besprechen wollen. Da werden wir noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Vielleicht um ein bisschen einzuleiten, natürlich für jemanden, der sich jetzt noch gar nicht damit so wirklich befasst hat, was im elektronischen Reporting jetzt so alles auf uns zukommt. Grundsätzlich erst einmal, wir rücken viel, viel näher dran ans Echtzeitreporting. Das heißt, was man häufig aktuell immer noch sieht in vielen Prozessen ist, dass nachgelagert Kontrollen durchgeführt werden zur Datenqualität, um bestimmte Datenfehler, Bugs zu bereinigen, um dann im Reporting sauber zu sein. Und in Zukunft wird das halt deutlich schwieriger, denn je näher ich ranrücke an ein Echtzeitreporting oder Near-Time-Reporting, desto weniger Möglichkeiten habe ich halt noch, diese Fehler zu beseitigen im Prozess. Und im Endeffekt, wenn ich das nicht hinbekomme, dann habe ich wegen der sinkenden Fehlertoleranz eigentlich keine Möglichkeit mehr, da noch zu reagieren. Das heißt, da sind prozessuelle oder prozessuale Anpassungen notwendig. Und die prozessualen Anforderungen, die kann ich im Endeffekt nur leben oder die können nur funktionieren, wenn die Datenqualität stimmt. Und das ist so ein bisschen das Thema, was wir uns heute für das Gespräch mitgenommen haben und wo wir dann noch ein bisschen tiefer einsteigen wollen. Wie komme ich eigentlich zu den, ich sag's mal, qualitativ hochwertigen und zu den richtigen Daten, die ich brauche, damit WIDA halt nicht nur eine zusätzliche Anforderung ist, sondern auch eine Chance, im Endeffekt meine Prozesse und meine Datenqualität zu verbessern.
Ja, und da vielleicht gleich mal eingehend, du hattest gerade das Stichwort genannt, Fehlertoleranz, Benjamin. Das ist genau der Punkt, dass durch WIDA, auch wenn sich die Zeitlinie noch so liest, dass es um Veränderungen 2030, 2035 geht, also 2030 erstmal nur die EU-Umsätze und 2035 dann die weitere Harmonisierung der Meldepflichten und des E-Invoicings. Und das ist vielleicht die Konzernbrille, die ich heute aufsetzen möchte, hier in diesem Podcast zu sagen, Es wirkt ein bisschen so, als ob der gläserne Steuerpflichtige vor der Haustür steht, dass dies gewollt ist und dass dies die Zukunft sein wird, dass es nicht mehr die Möglichkeit ist, im Rahmen des Meldeprozesses, wie du es gerade gesagt hast, nachgelagert noch auszubessern, sondern dass in dem Moment, wenn ich eine Rechnung schreibe an den Kunden, dass diese auch 100% sitzen muss, weil sie halt direkt an die Finanzbehörden übermittelt werden. Und da ist der Werkzeugkasten künftig gut gefüllt bei der Finanzverwaltung, sodass dort diverse Kontrollen auf dieser Ebene stattfinden können und man sich dann vielleicht schon ein bisschen als Steuerpflichtiger ausgeliefert fühlt. Und hier geht es halt darum, in die Prozesse einzusteigen und dort eine hohe Datenqualität sicherzustellen.
Und wie fängt man da an?
Ja, wie fängt man an? Das ist, liest sich erstmal oder es hört sich erstmal groß an. Aber wir im Konzern haben es so angefangen, dass wir uns erstmal auf ganz, ganz kleiner Flamme uns die Sachen angucken, indem wir uns einfach einen Auftrag aus dem SAP einfach mal ziehen und gucken, welche Parameter finde ich denn da überhaupt? Und wie werden sie vom System aus verarbeitet, um hinter zu einer steuerlichen Schlussfolgerung, das heißt dann technisch Steuerkennzeichen, zu kommen. Und dort ist es wirklich ganz hilfreich, erstmal überhaupt ein Gefühl zu bekommen, zu sagen, was macht das System, was bietet das System überhaupt. Ich glaube persönlich, die Umsatzsteuer ist ultra gut geeignet für so eine prozessuale Umsetzung, weil sie eine Transaktionssteuer ist. Sie basiert auf den Daten, die im System sind. Unsere Erfahrung hat uns gelehrt, dass alle relevanten Daten im System drin sind. Sie sind bloß unsortiert und vielleicht findet man sie auch nicht so leicht, aber es ist alles ableitbar, darstellbar und dort ist sehr, sehr viel möglich. Da hat man vielleicht häufig mal so eine kreative Ader, die man dann auch bedienen muss, aber dort gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, um hinterher zuverlässig und stabil eine Steuerfindung, wenn es jetzt an die Faktorierung an den Kunden geht, um eine Steuerfindung so aufzustellen, dass sie eine hohe Automatisierungsrate und auch eine Compliance-Rate, die nahe der 100% ist, einzubauen.
Hm. Vielleicht jetzt aus Beraterperspektive von mir nochmal die Ergänzung. Ich meine, ihr seid ja jetzt im Konzern vergleichsweise gut aufgestellt. Ich meine, wir werden nachher auch noch sehen, wie tief du in den Themen tatsächlich ja auch schon drin bist. Was wir häufig auch beobachten, ist, dass wenn ich jetzt in, ich sag's mal, kleineren Einheiten einen Leiter Steuern habe, der ein bisschen weiter weg ist von den umsatzsteuerlichen Prozessen, weil die häufig dann auch in der Buchhaltung angesiedelt sind und verantwortet werden, dass da die Vorstellung ist, ich nehme mir das Thema mal auf die Agenda, dann schaue ich mir das an, dann frage ich meinen Berater und ich habe das relativ kurzfristig dann gelöst und aufgegleist. Und an der Stelle ist, glaube ich, ganz wichtig, die Awareness, englisches Wort, also die Notwendigkeit, dass ich mich rechtzeitig damit auseinandersetze, weil das, was der Jörn gerade beschrieben hat, das ein iterativer Prozess ist. Also das heißt, ich kann nicht einfach mal eben aufs System gucken, mal schauen, was so drin steckt in den Daten, sondern ich muss mich dem Ganzen ein bisschen nähern und das ist eine Entwicklung. Also da muss ich ein bisschen Zeit für einplanen und mir auch im Klaren darüber sein, dass auch in dem Prozess ich immer dazu lerne, was auch jetzt nicht unbedingt eine steuerliche Anforderung ist, sondern wo ich meine steuerliche Anforderung vielleicht auch in den Gesamtprozess, in den Gesamtunternehmensprozess, wie er sich im System abgebildet findet, wie ich das da einbetten kann und dann den entsprechenden Input gebe. Denn Jörn hat es eben gesagt, in der Regel finde ich die Daten irgendwo im System. Ich muss nur wissen, in welchem Kontext sie verwendet und oder gepflegt werden, dass wir dann aus steuerlicher Sicht die richtigen Ableitungen aus diesen Daten oder Datenpunkten halt treffen können. Und da vielleicht dann der Appell auch an die Zuhörerschaft, die gesagt hat, naja, okay, ich weiß, ich muss was machen, aber ich habe es noch nicht so zu 100% adressiert, dass man weiß, das ist ein Prozess, der bedarf einer gewissen Zeitlinie und da müssen sich bestimmte Punkte, Ansprechpartner etc., die müssen sich da erst auch finden. Das heißt, mit der Planung sollte man früh beginnen.
Und das ist vielleicht auch nochmal eingehend, Benjamin, selbst wir jetzt in der Praxis haben uns sehr, sehr lange damit befasst, auch hinsichtlich der Auswahl von, was gibt es für Tools, was gibt es für technische Lösungen. Und dies, da gibt es auch für jedes Unternehmen, würde ich fast sagen, gibt es am Markt dort was, ob es ein externer Anbieter ist, ob man es selber kreiert. Dort ist sehr, sehr viel möglich. Da kennt die Technik quasi keine Grenzen. Es geht halt in dem Thema so eine gewisse Haltung zu entwickeln, zu sagen, ich begebe mich in dieses System rein, ich springe jetzt mal rein. Ich kenne Kollegen, die, wenn sie die SAP-GUI-Maske sehen, schon zu Schweißausbrüchen tendieren, aber da muss man einmal über diese Hürde springen und die Erfahrung haben wir gemacht, dass sich das dann im Endeffekt auch lohnt, Weil durch eine stabile Steuerfindung heißt im Endeffekt, ich habe compliante Rechnung, ich habe ein automatisiertes System und ich muss manuell so wenig wie möglich machen. Selbst wir, das kann ich glaube ich verraten, bei Covesto reden über eine Automatisierungsrate bei uns über 99,5%. Wir müssen ganz, ganz wenige Fälle nur manuell bearbeiten. Wenn wir da von dieser Prozentzahl runtergehen auf 98, bedeutet das gleich FTE-Aufbau, der enorm ist. Deswegen hängen wir sehr an eine hohe Automatisierungsrate und sind davon halt auch abhängig, dass das System funktioniert. Und das tut es auch.
Wie findet man heraus, ob das System ready für die Zukunft ist?
Ich glaube, die Frage kann nicht einfach beantwortet werden, sondern da muss man ein bisschen in die Tiefe gehen. Und ich glaube, das Wichtigste für unsere Zuhörerschaft ist auch, sie kann nicht ausschließlich aus steuerlicher Sicht beantwortet werden. Ich meine, wir sehen es jetzt häufig, auch im Kontext S4-Migration oder S4-Strategie. Eigentlich jeder SAP-Kunde ist aktuell auf irgendeiner Art von Journey in Richtung S4. Manche etwas weiter, manche fangen gerade erst an oder planen erst. Und da sind diese Themen mit Sicherheit richtig angesiedelt, auch aus steuerlicher Perspektive. Allerdings ist die Frage, ob mein System ready ist für die steuerlichen Anforderungen der Zukunft, nicht ausschließlich zu beantworten vor dem Hintergrund dieser Anforderung, sondern da muss ich halt auch immer mit einbeziehen, wie komplex ist mein Geschäftsmodell, wie komplex sind die Abläufe im System, wie werden die Prozesse gesteuert. Und das ist, glaube ich, auch eine Ermutigung für die Kollegen, die aus interner Perspektive sich der Themen annehmen. So nah wie sie ist da eigentlich keiner dran. Das heißt, wenn man dann sagt, nee, okay, ich hole mir zu einem gewissen Zeitpunkt einen Berater dazu, ist das sehr sinnvoll. Allerdings wird der Berater eine gewisse Zeit brauchen oder vielleicht auch niemals an den Punkt kommen, dass er so tief in den Geschäftsabläufen drin ist, wie jemand, der intern diese Themen bearbeitet. Das heißt, das, was Jörn eben mal schon so ein bisschen angedeutet hat, wie es bei Covestro auch ist, dass man halt sich der Themen annimmt und diese Themen vielleicht auch begrüßt, auch wenn erstmal die Hürde natürlich relativ hoch ist, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt nicht SAP-affin, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Die Qualität profitiert immer davon, wenn ich mich da ein bisschen einfuchse und wenn ich mich da auch ein bisschen einbringe. Denn es wäre auch nicht das erste Mal, dass ich bei so einer Analyse feststelle, dass vielleicht das, was aus Systemperspektive richtig aussieht, gar nicht den Lebenssachverhalt abbildet. Und ich damit schon ein großes Qualitätsproblem, was ich bei einer Analyse grundsätzlich immer anschauen muss, schon abgedeckt hätte. Und das kann ich dann halt proaktiv auch im Sinne meines eigenen Unternehmens gestalten. Und das hilft dann mit Sicherheit auch der Steuerabteilung von der Wahrnehmung her, dass man halt in dem Sinne nicht nur jemand ist, der zusätzliche Anforderungen und Regularien in den großen Pool mit reinwirft, sondern auch als jemand agieren kann, der enabled, also der Geschäftsprozesse verbessert, der Geschäftsprozesse verschlankt und so dann auch natürlich die Effizienz steigern kann. Wir haben es eben gehört, ein Automatisierungsgrad von nahezu 100% wird angestrebt und dafür müssen natürlich die Regelkonzepte, die dahinter stecken, die müssen sitzen, die müssen stimmen, weil ansonsten habe ich an der nächsten Stelle dann wieder ein Ressourcenproblem, wenn es darum geht, diese Probleme in den Griff zu bekommen. Das heißt, wenn mein Regelkonzept nicht stimmt, dann muss ich halt bei der Nacharbeit entsprechend Zeit und Arbeitskraft investieren. Und das kann halt mindestens genauso teuer werden, wie wenn ich es von vornherein im Endeffekt in der Umsetzung schon ein bisschen mehr in den Fokus rücke.
Absolut, Benjamin. Neben dem Beispiel, was ich vorhin meinte, sich einfach mal einen Auftrag anzuschauen und zu gucken, welche Daten werden da eigentlich abgerufen oder welche Daten sind im System, hilft es auch, sich einfach mal einen Fall aufzuzeichnen und zu sagen, okay, was für einen Vorgang habe ich hier und was schreibe ich im Endeffekt für eine Rechnung? Also was ist der Buchung oder im SD-Modul dem Auftrag anbeigefügt als Rechnung? Und dort einmal mal nachzuvollziehen, einfach anhand von Einzelfällen zu sehen, okay, kommt denn das raus? Zeigt die Rechnung das, was ich umsatzsteuerlich als Experte erwarte? Und dort taste ich mich dann halt nach und nach immer weiter ran, bis ich hinterher, also wir nennen das bei uns Screening von Massentabellen, was im Endeffekt bedeutet, dass ich das gesamte Geschäft über Massentabellen mir einmal aufrufe und dort die relevanten Parameter für die Umsatzsteuer identifiziere und gucke, was gibt mir das System und was ist mein Output hinterher in Form des Steuerkennzeichens. Und dieses Screening, das kann man als Umsatzsteuerfunktion auch selber machen. Also da ist noch nicht mal so eine große IT-Abhängigkeit vonnöten, wenn man sich ein bisschen einliest oder wenn man sich mal vielleicht jemanden vom Order Management oder aus der IT nimmt und sagt, du, zeig mir doch mal, welche Tabellen gibt es dort, um dort dann selber einmal die Analyse zu fahren, zu sagen, okay, was sagt mir das System eigentlich? Ja, Datenqualität ist absolut das A und O, Benjamin, was du angesprochen hast. Da gilt halt das Prinzip Shit in, Shit out. Als Steuerfunktion kann man hinterher die Daten nicht richtig ziehen, die eingegeben worden sind. Davor ist man nicht gefeit. Aber wenn ich meine Schwachstellen kenne, kann ich auch dahin kommen und sagen, wo du sagtest, Prozessverbesserung, Prozessverschlankung, dort eingreifen und dort an den jeweiligen Stellen drehen, um halt die richtigen Umsatzsteuerparameter abzuleiten. Und darüber, da sind wir wieder bei diesem iterativen Prozess, darüber lerne ich selber immer mehr. Auch heute, ich bin mittlerweile seit 9 Jahren bei Covestro und betreue dort die Steuerfindung. Noch heute lernen wir Dinge dazu, wo das System anders abbiegt wie erwartet, wo man sieht, okay, da hat sich ein Prozess im anderen Bereich, ob es im Procurement, ob es im Order Management, ob es in der Logistik ist, der sich verändert, woraufhin dann die Steuerfindung dann anders funktionieren muss. Und da gibt es quasi kein Ende. Ich weiß, SAP, wenn man es öffnet, es hat ein bisschen was von unendliche Weiten. Aber auch dort ist es einfach ein super Entwicklungsprojekt, wo man ganz viel Neues dazulernen kann und hinterher auch diese Ownership gewinnen kann als Steuerfunktion. Weil das ist noch vielleicht so ein Tipp aus der Praxis zu sagen, wenn es geht, so wenig Abhängigkeiten zu schaffen zu anderen Funktionen, sondern selber Owner der Steuerfindung zu werden, weil dort hat man dann hinterher auch die Expertise, die richtigen steuerlichen Ergebnisse dann abzuleiten und sich nicht zu sehr darauf zu verlassen, was andere Funktionen vielleicht in dem System machen, sondern dort wirklich eine Kontrolle gewinnen und sich auch verantwortlich zeigen für die umsatzsteuerlichen Ergebnisse von dem Geschäft.
Ja, dann ist das auch eine wunderbare Überleitung zu dem eingangs uns in den Mund gelegten Zitat Mindset oder Mindfuck, weil ich glaube, du hast wunderbar beschrieben, wie ein Mindset aussehen kann, dass man gewappnet ist für die Anforderungen, die da auf uns zukommen und dass man diese Anforderungen auch nutzen kann, um einen Nutzen daraus zu ziehen und nicht nur eine zusätzliche Anforderung zu definieren. Und ja, das war ja auch so ein bisschen die Idee von heute, dass man aufzeigt, wie es denn tatsächlich sein kann, dass man halt mit dem richtigen Ansatz und mit der richtigen Einstellung zu den Themen von den zusätzlichen Anforderungen, die es gibt, auch profitiert.
Und gerade dieser Profit selbst in der Steuerabteilung, das ist auch eine Entwicklung, die man über die letzten Jahre so ein bisschen gesehen hat, dass man, je mehr man sich dem Thema annimmt, der Steuerfindung und zu sagen, wie finde ich denn die korrekten Steuerkennzeichen für meine Rechnung, desto weniger Schulungsaufwand habe ich im Ergebnis auch. Ich kann mir als in der Konzernsteuerabteilung, kann ich mir den Wolf schulen hinsichtlich Ordermanagement, hinsichtlich Buchhaltung, kann erklären, wie Reingeschäfte mit Drittlandsbezug, mit EU-Bezug und so weiter funktionieren. Ich kann es mir aber fast auch leicht machen und dies mir sparen, indem ich halt selber diese Steuerfindung anstoße und dort die Kontrolle darüber gewinne und quasi die Einstellung halt selber mache. Da bin ich, das meinte ich eben mit dem, ich mache mich nicht so sehr abhängig von anderen Funktionen. Und das ist der Benefit, dann, den man halt selber halt als Steuerfunktion dann hat. Man hat es selber im Griff, damit geht auch eine Verantwortung einher, natürlich. Aber je besser das System und je länger die Auseinandersetzung mit diesem Thema ist, desto besser werden hinterher auch die Ergebnisse.
Die letzte Frage daher, lohnt es sich? Oder anders formuliert, was passiert denn, wenn man nichts tut?
Ja, das ist die Frage, die man sich häufig stellt, wenn man solchen Anforderungen wie halt VIDA oder die ganzen E-Reporting- und E-Invoicing-Anforderungen liest und die Newsletters screent und versucht, den Überblick zu behalten. Aus der Warte des Unternehmens lohnt sich das absolut. Weil was ich persönlich befürchte, und das wird ein bisschen gespiegelt auch aus den Unterhaltungen, aus dem Netzwerk, ist, dass der Reporting-Overload, der uns so bevorsteht, mit Echtzeitmeldung in allen Ländern, in entsprechenden Formaten, dass wir dessen gar nicht mehr richtig Herr werden können, wenn wir das, was wir dort melden, schon falsch ist. Es mag vielleicht noch ein bisschen Zukunftsmusik sein, aber dadurch, was ich eingangs meinte mit der gläserne Steuerpflichtige, der steht uns quasi bevor, wenn die Finanzverwaltung dort alle Live-Daten ziehen kann und sehen kann, dass dort natürlich irgendwann auch Rückfragen kommen werden, warum welche Steuer fakturiert wurde, warum auf den Rechnungen die Wert-ID verwendet wurde, etc. Dass wir dort uns fast nur noch damit beschäftigen müssen, Korrekturen zu fahren in unserem Meldesystem und in unserem E-Invoicing-System, dass wir uns gar nicht mehr darüber Gedanken machen können und gar keine Kapazitäten mehr haben, es richtig zu tun, nämlich eine korrekte Rechnung zu schreiben. Und dort glaube ich, dass es sich definitiv lohnt und ohne dem jetzt eine überbordene Dringlichkeit beizumessen, aber sich jetzt auch schon zeitnah Gedanken zu machen. 2030 klingt noch weit weg, zumindest für die Meldepflichten der EU-Umsätze. Ich glaube allerdings auch, dass sich das darauf nicht beschränken wird, dass Unternehmen hingehen werden und sagen, ich differenziere jetzt nicht beim Meldesystem nach EU-Umsätzen und nationalen Umsätzen, sondern wenn, dann macht man alles in einem Abwasch und wird dort die neuen Anforderungen direkt schon 2030 umsetzen. Dass es jetzt schon an der Zeit ist, sich zumindest Gedanken zu machen und langsam daran vorzutasten. Wir hatten gesagt, es ist ein iterativer Prozess, wo auch Rückschläge dazugehören. Aber gerade unter diesem Aspekt macht es absolut Sinn, sich jetzt schon Gedanken zu machen. Und es lohnt sich halt definitiv, weil der Reporting-Overload und das Korrekturdilemma, was uns dort drohen könnte, wird uns hinterher unfähig machen, überhaupt noch die Steuerfunktion zu erfüllen.
Und eine der am häufigsten gestellten Fragen, die wir in dem Kontext auch bekommen, ist tatsächlich, wie bekomme ich denn einen einheitlichen Standard gewährleistet? Weil ich meine, mit WIDA, okay, das wird eine europäische Anforderung sein. Wir haben jetzt auch in vielen anderen europäischen Ländern schon vorher für nationale Umsätze auch E-Rechnungsanforderungen. Das heißt, das ist tatsächlich eine der häufigsten Fragen, wie kann ich da auch Synergien nutzen? Und der wichtigste Teilaspekt in dem Zusammenhang, den man mit Sicherheit beleuchten muss, ist natürlich die Frage, wie sind meine Prozesse auch intern ausgesteuert? Das heißt, auch da ist jetzt, ich glaube, da gibt es keine allgemeine Antwort oder allgemeingültige Antwort drauf, was ich jetzt dann tun kann. Das Wichtigste ist, dass man anfängt. Und ihr habt das erkannt, für die, die sich jetzt noch vielleicht einen Schritt vorher befinden, da können Berater aber auch bei helfen, wenn man jetzt sagt, okay, ich will ins Doing kommen. Wie sieht denn ein Business Case dahinter aus? Weil ich vielleicht auch mein Management oder mein Senior Management erstmal überzeugen muss, ich muss jetzt ein bisschen investieren, sowohl vielleicht auch in Personalien beziehungsweise im Personalaufbau, um das bewältigen zu können. Also auch da kann man im Netzwerk, du hattest es angesprochen, natürlich unterstützen. Aber auch die Frage sollte man, glaube ich, seinem Berater mal stellen und sagen, okay, wie kann ich das denn jetzt Ganze denn jetzt auch so fassen, wenn man noch nicht unternehmensintern vielleicht das Gehör findet mit den Themen, die wir jetzt gerade diskutiert haben, wie man es vielleicht bräuchte, um die Themen so zu adressieren, wie wir sie jetzt in den letzten 15 Minuten besprochen haben.
Lieber Jörn, lieber Benjamin, habt vielen Dank, dass ihr uns heute Rede und Antwort gestanden habt.
Danke.
Dankeschön.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere interessante Infos zu dem Thema finden Sie in unserer Recherche-Datenbank OLED und, wie üblich, in den Shownotes hinterlegt. Wir hoffen, dass wir Ihnen das Thema näher bringen konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.